Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch allen. Amen. Der Predigtext ist heute aus Nehemia, Kapitel 7, Kapitel 8 und Kapitel 11. Ich werde dann gleich erklären, warum das so eine komische Mischung ist. Und ich möchte uns jetzt zu Beginn vorlesen, Kapitel 7, Vers 1 bis 6 und Kapitel 11, 1 bis 4. Nehemia 7. Und es geschah, als die Mauer gebaut war, da setzte ich die Torflügel ein. Und die Torhüter, Sänger und Leviten wurden in den Dienst gestellt. Und ich gab meinem Bruder Hanani und Hanania, dem Obersten des Tempelbezirks, den Oberbefehl über Jerusalem, denn er war ein zuverlässiger Mann und gottesfürchtiger als viele andere. Und ich sprach zu ihnen: Man soll die Tore Jerusalems nicht öffnen, ehe die Sonne heiß scheint. Und während sie noch Wache stehen, soll man die Türflügel schließen und verriegeln. Und stellt Wachen aus den Einwohnern Jerusalems auf, jeden auf seinen Posten, und zwar jeden gegenüber seinem Haus. Nun war die Stadt nach allen Seiten weit und groß, das Volk darin aber spärlich, und es gab keine neu gebauten Häuser. Da gab mir mein Gott ins Herz, die Vornehmsten und die Vorsteher und das Volk zu versammeln und sie nach ihren Geschlechtern aufzuzeichnen. Und ich fand das Buch mit dem Geschlechtsregister derer, die zuerst heraufgezogen waren, und fand darin geschrieben: Dies sind die Söhne der Provinz Juda, die heraufgezogen sind nach der Gefangenschaft, aus der Gefangenschaft der Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, weggeführt hatte, und die wieder nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, jeder in seine Stadt. Und jetzt geht das los. Diese Liste, die jetzt folgt, die haben wir schon einmal gelesen, und zwar in Esther Kapitel 2. Also die wird jetzt hier wiederholt. Und jetzt gehen wir weiter zu Kapitel 11. Es kommt hier ein Einschub von drei Kapiteln. Also der chronologische Erzählablauf wird hier unterbrochen durch einen besonderen Bericht der Gesetzeslesung und die Folgen dieser Gesetzeslesung. Und dann geht eigentlich dieser Bericht, der das Volk zählte und wie es jetzt mit der Stadt weitergeht, hier in Kapitel 11 weiter. Und die Obersten des Volkes wohnten in Jerusalem. Das übrige Volk aber warf das Los, wonach jeder zehnte Mann in der heiligen Stadt wohnen sollte, die übrigen neunzehnten aber in den übrigen Städten des Landes. Und das Volk segnete alle Männer, die freiwillig in Jerusalem wohnen wollten. Dies sind die Obersten der Provinz, die in Jerusalem wohnten. In den Städten Judas aber wohnten, jeder in seiner Besitzung, in ihren Städten Israel, die Priester, die Leviten, die Tempeldiener und die Söhne der Knechte Salomos. Es wohnten aber in Jerusalem Söhne von Juda und Söhne von Benjamin. Und jetzt kommt wieder eine lange Liste von den Nachfahren derer, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt sind, die eben jetzt die Stadt besiedeln sollen. Was haben wir gehört? Die Stadtmauer wurde fertiggestellt, jetzt wurde ein Wachplan aufgestellt und Wache bestimmt. Jeder wieder vor seinem Haus, alle waren wieder mit beteiligt, Wachsamkeit war von allen weiterhin gefordert, aber es waren alle am Wachdienst beteiligt, schon alleine deshalb, weil die Stadt nur so spärlich besiedelt war, wie wir es in Vers 4, Kapitel 7 gelesen haben. Es gab kaum neu gebaute Häuser. Und jetzt war klar, die Stadt musste wieder bevölkert werden. Und deshalb musste herausgefunden werden, wer gehört denn eigentlich zur Gemeinde, zum Volk, zu denen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt sind und ihren Nachfahren. Und darum beginnt jetzt diese Auflistung mit dieser alten Liste, ja, die damals aufgeschrieben wurde von Zerubabel zur Zeit der ersten Rückkehrer. Und unter den Nachfahren dieser Leute wurde jetzt jeder Zehnte bestimmt, so: Du gehst jetzt nach Jerusalem. Und bisher kaum Leute, das war eine Stadt in Trümmern, ohne Stadtmauer, da war nichts los. Und das waren alles Schritte, die wichtig waren, die Nehemia ging, um Jerusalem wirklich wieder zu einer Hauptstadt, zum Zentrum des jüdischen Volkes zu machen. Es ging darum, eine lebensfähige Gesellschaft aufzubauen. Das Volk musste an Stärke und an Einheit gewinnen. Es musste in seiner Identität als erwähltes Volk Gottes gestärkt werden. Also den Leuten musste wieder neu bewusst werden, Das ist nicht ein Volk wie jedes andere war, das ich jetzt eben hier versuchte zu etablieren, sondern das ist das auserwählte Volk Gottes war. Sie waren die Nachkommen der 12 Stämme, die Nachkommen der Erzväter. Sie waren die Nachkommen derer, die die Verheißungen Gottes, das Gesetz Gottes bekommen haben. Und wir würden jetzt vermuten, okay, jetzt ist der Tempel wieder errichtet. Die Stadt ist geschützt durch eine Stadtmauer. Das Wachpersonal ist aufgestellt. Die Wiederbesiedlung wurde geklärt. Und jetzt stand dem allen nichts mehr im Wege, dass sie an Stärke und Einheit gewinnen konnten, dass sie sich wieder etablieren konnten. Dass hier eine lebensfähige Gesellschaft entstand. Das Volk würde sich etablieren und alles würde seinen gewohnten Gang gehen. Wir haben es wieder geschafft. Und genauso wäre es wahrscheinlich passiert. Alles wäre seinen gewohnten Gang gegangen. Aber was war denn der gewohnte Gang des Volkes? Wie lief es denn vor dem Exil? Das Volk hatte äußerlich den Opferkult eingehalten, aber ansonsten hatte sich das Volk den anderen Völkern zugewandt. Es war da kein Unterschied mehr zu sehen. Und genauso wäre es jetzt wieder passiert. Sie hätten sich Stück für Stück mit den Nachbarvölkern arrangiert. Abgesehen von ein paar kulturellen Besonderheiten wären sie doch wie jedes andere Volk geworden. So wie es vor dem Exil war. Ein Volk, welches den wahren Gott wie einen Götzen behandelte. Ja, da gehst du hin, wenn du was brauchst. Ein Volk, dem es in erster Linie um die Freuden in diesem Leben ging. Gutes Essen und Trinken, Wohlstand, Sicherheit. Und genau deshalb, weil es genau in diese Richtung wieder gegangen wäre, wird jetzt dieser Bericht unterbrochen. Deshalb kommen jetzt 3 Kapitel hier dazwischen. Nämlich der Bericht über die Lesung des Gesetzes. Es ist jetzt nicht so, dass die Dinge, die ich gerade erwähnt habe, der Tempel, die Stadtmauer, die Wachen, die Wiederbesiedlung, dass sie nicht von Bedeutung wären. Aber das macht uns dieser Einschub deutlich. Sie machen das Volk Gottes nicht zum Volk Gottes. Noch nicht einmal der Stammbaum, dass sie wirklich Nachfahren dieser 12 Stämme waren, macht das Volk zum Volk Gottes. Gott sagt in seinem Wort, nicht alle von Israel sind wirklich Israel. Er nennt sein Volk vor dem Exil, sie sind kein Volk, ein Nichtvolk. Obwohl sie Nachfahren von Abraham waren, waren sie nicht mehr sein Volk. Sie waren getrennt von Gott. Nun, wie wird ein Volk zum Volk Gottes? Durch eine feste Beziehung zu Gott. Das ist das, wodurch man das Volk Gottes wird. Und deshalb kommt in diese Einschub und diese 3 Kapitel 8 bis 10, die machen das deutlich. Diese feste Beziehung zu Gott, durch was entsteht sie? Eben nicht durch die Stadtmauer, den Tempel und die Opfer und was auch immer man machen kann, sondern sie entsteht durch das Predigen und Verstehen des Wortes Gottes. Dadurch entsteht die Beziehung zu Gott, dadurch wird das Volk Gottes zum Volk Gottes. Lass uns deshalb jetzt lesen, Kapitel 8, also die ersten 2 Kapitel haben wir schon geschafft. Jetzt wollen wir Kapitel 8 lesen, und zwar das ganze Kapitel. Und als der 7. Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Jetzt wird ganz oft erwähnt, dass wirklich das ganze Volk zusammen war. Männer, Frauen und die, die es schon verstehen konnten, also auch schon die Kinder, die schon ein bisschen was verstehen konnten. Und die hatten Platz auf einem Platz, auf dem Wassertorplatz. Das Volk war nicht groß. Das war nicht groß. Es brauchte Stärke. Sie versammelten sich. Wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, am ersten Tag des 7. Monats. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die man zu diesem Zweck errichtet hatte. Und neben ihnen standen Mattitja, Schema, Anaja, Uriah, Hilkia und Maaseja, zu seiner Rechten und zu seiner Linken Pedaja, Misael, Malkia, Hashum, Hasbadana, Zacharja und Meschulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen: Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Und Jeschua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sebitai, Hodia, Maaseia, Kelita, Azaria, Josabat, Hanan, Pelaya, die Leviten erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk: Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Darum sprach er zu ihnen: Geht hin, esst Fettes, trinkt Süßes und sendet Teile davon auch zu denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen: Seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Und am zweiten Tag versammelten sich die Familienhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Esra, dem Schriftgelehrten, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichte. Und sie fanden im Gesetz, das der Herr durch Mose geboten hatte, geschrieben, dass die Kinder Israels am Fest im siebten Monat in Laubhütten wohnen sollten. Und so ließen sie es verkünden und in allen ihren Städten und in Jerusalem ausrufen und sagen: Geht hinaus auf die Berge und holt Ölzweige, Zweige vom wilden Ölbaum, Myrtenzweige, Palmzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen, um Laubhütten zu machen, wie es geschrieben steht. Und das Volk ging hinaus, und sie holten die Zweige und machten sich Laubhütten, jeder auf seinem Dach und in ihren Höfen, und in den Höfen am Haus Gottes und auf dem Platz am Wassertor und auf dem Platz am Tor Ephraim. Und die ganze Gemeinde derer, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, machten Laubhütten und wohnten in den Hütten. Denn die Kinder Israels hatten es seit der Zeit Josuas, des Sohnes Nuns, bis zu diesem Tag nicht so gemacht. Und sie hatten sehr große Freude. Und es wurde im Buch des Gesetzes Gottes gelesen, Tag für Tag, vom ersten Tag bis zum letzten Tag. Und sie feierten das Fest 7 Tage lang. Und am 8. Tag war eine Festversammlung nach der Vorschrift. 7 Tage lang, und da gab es noch mehr Feste, die auch viele Tage lang gingen, also so immer wie bei uns, ein Feiertag noch zusätzlich zu den hohen Feiertagen. Das haben die damals richtig gemacht, die konnten noch, die wussten noch, wie man feiert. Ne? Gut. Drei Schritte werden in diesem Text deutlich, wie die Beziehung zu Gott, wie der Glauben des Volkes gestärkt wurde. 3 Schritte. Der erste, die Botschaft Gottes verstehen. Das Volk, und zwar das ganze Volk, ich habe das schon erwähnt, ja, Männer, Frauen und die es schon einigermaßen verstehen konnten, also auch die Kinder. Sie kamen am Fest der Posaunen, an diesem besonderen Opferfesttag für den Herrn zusammen. Das ist der erste Tag im 7. Monat gewesen, das Fest der Posaunen. Und jetzt ist es erstaunlich, dass weder hier noch später beim Laubhüttenfest Opfer erwähnt werden. Ist euch vielleicht gar nicht aufgefallen, klar, man liest den Text so, wie dort steht, aber es werden manche Sachen nicht erwähnt, nämlich Opfer. Bei allen anderen Momenten, wo gefeiert wurde, wo diese Feste erwähnt werden, da werden Opfer, Opfer, Opfer erwähnt, die vorschriftsmäßig erbracht wurden. Hier wird nicht eins erwähnt. Und dann gab es noch dieses Fest des Versöhnungstages, eigentlich das wichtigste Fest, wo ganz besondere Opfer gebracht wurden, nämlich hier der Sündenbock und so weiter, ihr kennt das. Dieses Fest wurde gefeiert zwischen dem Posaunenfest und dem Laubhüttenfest. Da gab es noch 14 Tage Zeit. Das wurde noch nicht mal angedeutet. Und auch der Tempel wird überhaupt nicht erwähnt. Sie hätten sich ja wenigstens auf dem Tempelplatz treffen können, aber sie versammelten sich wo? Am Wassertorplatz, also an einem öffentlichen Platz. Der Grund dafür war sicherlich, dass alle kommen konnten, auch die unrein waren, auch die nicht in den Tempel durften. Aber hier wird noch ein anderer Grund, ein wichtigerer Grund sichtbar. Opfer und Tempel treten hier absichtlich nicht in Erscheinung. Das fällt richtig auf. Sie treten in den Hintergrund und etwas anderes, etwas Wichtiges tritt jetzt in den Vordergrund, nämlich die Predigt und Auslegung des Wortes Gottes. Das Gesetz Gottes, das ganze Gesetz, das wird hier 10 Mal in diesem kurzen Kapitel aufgeführt. Darum ging es. Also schon hier im Alten Bund, während noch alle Opfer erbracht wurden, die ja auch wichtig waren, die uns ja auch auf Christus hinwiesen, rückt die Predigt des Wortes ins Zentrum. Und was ganz interessant ist, dass das auch die Zeit war, wo der alttestamentliche Kanon zusammengestellt wurde. Die Zeit nach dem Exil, das war die Zeit, wo die Schriften gesammelt wurden und editiert wurden teilweise. Ja, die Psalmen wurden da zusammengestellt. Und da ist der Kanon entstanden. Und das war die Zeit, wo wir von der Bibel her sehen, ja, jetzt rückt die Predigt in den Vordergrund. Sonst war es immer die Opfer. Und wisst ihr, was das Schöne hier ist? Die Initiative ging vom Volk aus. Sie wollten das Wort hören. Sie kommen zu Esra und sagen ihm, jetzt komm und lies uns das Wort. Und dann sehen wir sie. Sie hatten nicht nur großen Respekt vor dem Wort, Ehrfurcht vor dem Wort. Ja, sie verbeugen sich davor. Sie sprechen Amen, Amen, sondern sie haben wirklich diese Einstellung, die richtige innere Einstellung. Sie sind offen für dieses Wort. Und schon hier können wir sicherlich viel von ihnen lernen. Ja, wie völlig normal ist es für uns, die Bibel zu haben und lesen zu können. Und dass wir Predigten hören im Internet und Predigten hier im Gottesdienst. Völlig normal, ob wir jetzt die Bibel lesen und uns das, was Gutes für uns ist oder nicht, oder ob wir jetzt was verstanden haben oder nicht, ist eigentlich egal. Manchmal ja, manchmal nicht. Ob ich zum Gottesdienst gehe, ja, manchmal nicht. Also für uns, da ist es gar nicht so, dieses Verlangen danach da. Nicht immer, aber manchmal merken wir das doch. Ne? Dieser Respekt hier vor dem Wort Gottes. Das ganze Volk, das blieb stehen und hörte zu, bis das Gesetz ausführlich erklärt wurde. Sie blieben so lange an ihrem Platz, das wird extra betont, bis sie das Gelesene verstanden. Also wenn der Gottesdienst mal wieder länger dauert und die Predigt mal wieder länger dauert, erinnert euch daran, die haben von früh morgens bis mittags gepredigt. Das war erst der Anfang, bis sie es verstanden. Und Esra und die Priester, die Leviten, die tun nun alles, damit das Wort klar verkündet werden kann und wirklich beim Hörer ankommt. Da gibt es diese Kanzel, klar, er soll gesehen werden, er soll wirklich gehört werden. Dann die vielen Leviten, die das Wort weitergaben und erklärten, bis man eben den Sinn verstand. Am nächsten Tag lesen wir, da kommen nochmal die Leiter zusammen, um geschult zu werden, damit sie dann auch wieder das Wort weitergeben können. Und das passiert dann 8 Tage lang während dem Laubhüttenfest. Jeden Tag gibt es Verkündigung des Gesetzes und Auslegung. Und nochmal, ja, warum dieser Aufwand? Hätten die Opfer Gottesdienste die üblichen Lesungen nicht gereicht? Man hat ja auch vorher schon das Wort Gottes gelesen. Nun, es ist so, das Wort Gottes ist mächtig, aber es ist nicht magisch. Es ist nicht so, dass wir das Wort einmal lesen, die Formel sprechen und dann passiert da auch gleich was. Sondern wir müssen es verstehen. Und nur wenn wir das Wort verstehen, dann bewirkt es etwas in unserem Herzen. Es ist mächtig, es kann die Herzen verändern. Aber dazu müssen wir das Wort verstehen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Botschaft Gottes zu Herzen nehmen. Also wir müssen es verstehen und wir müssen es dann zu Herzen nehmen. Und das Volk Gottes hier, wir haben es gelesen, die verstanden die Botschaft, Vers 8 und Vers 12 wird das deutlich, und sie nahmen sich das Wort zu Herzen, denn die Konsequenz war was? Sie fühlten sich schlecht. Das ganze Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Was war dort passiert? Sie haben das Gesetz gehört und das Gesetz wurde wie zu einem Spiegel ihres Lebens. Sie haben sich darin erkannt und zwar so, wie sie wirklich sind. Sie sind das Volk Gottes, ja, aber sie sind doch kein Deut besser als all die anderen Völker hier drumherum. Ungehorsam, Neid, Gier, Untreue, Hass, Ehebruch, Unzucht, Zorn, Selbstsucht, Unzucht, Zwietracht, Streit. All das konnten wir schon hier in den Büchern wieder lesen. Sündige Menschen waren sie, die das Gericht Gottes verdienten, obwohl sie doch gerade aus dem Gericht, aus der Gefangenschaft herausgekommen sind. Und warum tust du dir das an? Jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen, um dich schlecht zu fühlen. Warum tust du dir das an? Wurde euch schon mal die Frage gestellt? Warum tut ihr euch Christen eigentlich das an? Jeden Sonntag neu und vielleicht sogar noch am Mittwoch dazu anzuhören, wo man überall versagt hat, was man überall falsch gemacht hat wieder, was man überall anders und besser machen soll. Warum tust du dir das an, dass du dich dem Wort Gottes aussetzt, welches dich tatsächlich im Herz trifft und welches dich immer wieder überführt? Dass du nur weinen könntest. Die Antwort, die klingt widersprüchlich, aber das ist die Wahrheit. Du tust dir das an, um dich danach besser zu fühlen, um dich zu freuen. Die Buße, die Trauer, sie führt dich zur Freude im Herrn. Und doch das geschieht nicht einfach so, automatisch. Sondern es geschieht, wenn wir das Wort verstehen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Erstmal das Wort, die Botschaft verstehen, dann die Botschaft zu Herzen nehmen und jetzt kommt, sich über die Botschaft freuen. Ja, hier wird die Freude befohlen. Mehrfach. Wird auch betont. Jetzt seid nicht bekümmert, jetzt seid still. Hört auf zu weinen. Ja, flennt hier nicht rum, freut euch. Und wir fragen uns, kann man das machen? Freude befehlen? Das ist doch so, Freude ist so eine spontane Sache, die so von innen kommen muss. Kann man doch nicht von außen befehlen. Jetzt freut euch mal gefälligst. Gerade wenn man erlebt hat, dass es einem schlecht geht, dass man sieht, was es alles für Probleme gibt. Wie gering das Volk ist, wie die Stadt noch in Trümmern liegt. Nun wisst ihr, Gott macht das ständig in seinem Wort. Er befiehlt uns Freude. Das macht er ständig. Freut euch und abermals sage ich euch, freut euch. Und wisst ihr, wo Gott das besonders macht? An der Stelle im Gesetz Gottes, wo er diese Feste ansagt, wo er sagt, feiert diese Feste. Da ist es ein Schwerpunkt. 5. Mose 12. Und ihr sollt fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Ihr und eure Söhne und eure Töchter, eure Knechte und Mägde, auch der Levit, der in euren Toren ist. Oder 5. Mose 14. Gib das Geld für das aus, was irgendein Herz begehrt. Es sei für Rinder, Schafe, Wein, starkes Getränk oder was sonst deine Seele wünscht. Und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und sei fröhlich, du und dein Haus. Warum war gerade zu den Festen die Freude befohlen? Okay, wir denken uns ja, zu einem Fest gehört die Freude ja irgendwie dazu. Ja? Also schon allein deswegen, weil wir wissen, es gibt was Gutes zu essen und zu trinken und da freuen wir uns. Und es ist ja hier so. Ja, esst Fettes, trinkt Süßes, das wird ja hier befohlen. Esst gut, trinkt gut, das soll unbedingt zu einem Fest dazugehören. Das ist biblisch. Gutes Essen, gutes Trinken ist biblisch. Ist doch schön, oder? Wir können also mit ruhigem Gewissen unsere Feste feiern. Feste feiern. Feste feiern. Ne? Geht hin, esst Fettes, trinkt Süßes, sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben, denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Merkt ihr was? Das Volk sollte nicht essen und trinken, damit es sich freut, sondern weil es sich freuen sollte im Herrn. Essen und trinken sollte die Freude im Herrn verstärken, sollte sie nochmal vor Augen führen, noch einmal spürbar, schmeckbar machen, wie freundlich der Herr ist. Aber der Herr selbst, muss der tiefste Grund der Freude sein. Nochmal, warum konnte sich das Volk freuen? Die freuten sich ja wirklich. Warum ging das? Vers 12. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen, denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hat. Sie hatten das Wort verstanden, deshalb konnten sie sich freuen. Was hatten sie jetzt genau verstanden? Was war denn die Botschaft des Gesetzes? Das Gesetz zeigt unsere Sündhaftigkeit, Unfähigkeit und Verlorenheit auf. Es stößt uns erstmal zu Boden, aber es lässt uns da nicht liegen. Denn es verheißt uns, dass Gott sein Volk aus Gnaden retten wird. Das Gesetz macht deutlich, ja, so bist du. Und du kannst auch nicht anders. Du kannst doch nie hochkommen alleine. Aber ich, dein Gott, werde dir helfen. Im alten Bund wird der neue Bund verheißen. Im Gesetz wird das Evangelium verheißen. Wir haben heute nicht die Zeit, uns das im Detail anzusehen. Wer das noch mal ein bisschen aufgeschlüsselt hören möchte, den empfehle ich die Predigt zu Lukas Kapitel 24 über die Emmaus-Jünger dazu. Da gehe ich durch das ganze Alte Testament durch, eine Predigt über das ganze Alte Testament, wie es uns dieses Alte Testament auf das Neue hinweist, das Gesetz auf das Evangelium. Aber wir wollen uns jetzt zwei Aspekte, die hier sehr deutlich in diesem Text werden, sind, anschauen. Warum sollte, ja, warum konnte sich das Volk freuen? Der erste Punkt war, weil gerade die Feste Israels dazu dienen sollten, Gottes Heilshandeln in der Vergangenheit dankbar zu gedenken und Gottes verheißenes Heilshandeln für die Zukunft freudig zu erwarten. Ja, diese Feste haben immer so einen Blick zurück, oh, wir hatten es Gott damals gerettet, aber immer auch schon eine Prophetie, eine Vorschattung von dem, Gott will uns noch retten. Ja, das Passalam, wir schauen zurück, was wir geschlachtet haben, wie Gott uns befreit hat aus Ägypten, aber da kommt noch eins. Und das Laubhüttenfest. Da sollte sich das Volk erinnern, wie es in Laubhütten, also in unbeständigen, improvisierten Hütten lebte, als Gott es aus der Gefangenschaft aus Ägypten führte. Das ist der Grund, der erste. Aber dieses Fest wurde gleichzeitig als Erntedankfest gefeiert. Es ging also darum, wie Gott das Volk Jahr ein, Jahr aus versorgte. Und an diesem Fest wird noch etwas deutlich. Und gerade daran sollte sich das Volk jetzt in dieser Zeit des Wiederaufbaus erinnern. Der Herr hatte sie ja erneut gerettet. Er hatte sie wieder in das verheißene Land gebracht. Nun kam der Punkt, wo sie sich niederließen in den festen und gut geschützten Städten. Aber die Laubhütten erinnerten sie daran, dass sie dennoch hier in diesen Städten keine bleibende Stadt hatten. Sie waren, obschon sie jetzt in festen Städten wohnten, geistlich gesehen immer noch Pilger. Hebräer 11, Vers 13 schreibt darüber, diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißen empfangen zu haben. Sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge auf Erden sind. Und ich denke, das war diese Erkenntnis, dass das Beste noch kommt. Das war der tiefste Grund, warum sie das Laubhüttenfest mit so großer Freude und auf eine Art und Weise feiert, wie seit 1000 Jahren nicht. Dieser Vers, dass sie das seit Josua nicht mehr gefeiert haben, so gefeiert haben, das bedeutet nicht, dass sie das Laubhüttenfest nie gefeiert haben. Esra, Kapitel 3, glaube ich, wird es erwähnt, da haben sie es auch schon mal gefeiert. Auch davor werden sie es gefeiert haben. Aber so haben sie es seit 1000 Jahren nicht gefeiert. So haben sie es, seitdem sie damals aus der Gefangenschaft kamen und sich in den festen Städten das erste Mal niedergelassen haben, nicht mehr gefeiert. Sie waren in dieser kleinen Stadt voller Ruinen, von Feinden umgeben und sie hatten große Freude, weil sie diesen Blick haben. Das ist es doch nicht. Das ist doch nicht das, was es letztendlich ist. Sondern da kommt noch etwas Besseres. Und ein zweiter Aspekt, der hier deutlich wird, warum sich das Volk so freuen konnte und sollte, nämlich deshalb, weil sie das Wort verstanden haben. Alleine deshalb, weil sie das Wort verstanden haben. Jesaja hat einst das Gericht über das Volk, über die Sünde des Volkes prophezeit. Er hat prophezeit, dass das ganze Land vernichtet wird und dass sie in die Gefangenschaft gehen. Aber wisst ihr, was der Anfang des Gerichtes war? Gleichsam das Schlimmste dieses ganzen Gerichtes, was alles zerstört hat. Es war, dass Gott dem Volk die Ohren, Augen und Herzen verschlossen hat, sodass sie seine Worte nicht mehr verstanden. Darum habe ich da heute die Stelle aus Jesaja lesen lassen. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört. Und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und Jesaja fragt so, ja, wie lange soll dieser schlimmste Gerichtszustand anhalten, dass dein Volk dich nicht verstehen kann? Er antwortete, bis die Städte verwüstet liegen, sodass niemand mehr darin wohnt und die Häuser menschenleer sein werden und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Und jetzt? Was passierte jetzt am Wassertorplatz? Sie verstanden das Wort. Auf einmal war das Herz wieder offen. Die Augen waren auf das Buch gerichtet. Mit den Ohren hörten sie das Gesetz. Mit dem Herzen konnten sie wirklich das Wort annehmen, erkennen. Und da war klar, die Zeit des Gerichts ist vorbei. Gott hat sich uns wieder zugewendet. Wenn Gott damals sein Volk aufforderte, sich zu freuen, dann ist es doch eindeutig klar, warum er uns im Philipperbrief auffordert, dass wir uns freuen und abermals freuen sollen. Denn Gottes Wort ist Mensch geworden. Gott ist zu seinem Volk gekommen, um uns endgültig zu retten. Jesus selbst und das Evangelium über ihn, es ist das Zentrum und es ist die Erfüllung des Wortes Gottes. Auf ihn, darauf wiesen all diese Feste letztendlich hin. Und weil er für unsere Sünden gestorben ist, weil er das Gericht getragen hat, dürfen wir nun das Wort Gottes, sein Wort, ihn selbst als das Wort Gottes verstehen. Versteht ihr? Weil er unsere Sünden vergeben hat, weil er unser Herz davon gereinigt hat, was eben damit verklebt, verfettet, beschwert wurde, dass wir nicht Gott erkennen konnten, weil er das weggenommen hat, können wir nun Gott erkennen, können wir glauben, können wir sein Wort wieder verstehen. Das heißt natürlich zuerst, dass wir uns selbst erkennen, unsere Sünden. Aber das heißt auch, dass wir Gottes Liebe zu uns erkennen. Er rettet uns aus Sünde und Gericht durch Jesu Tod. Er schenkt uns ewiges Leben, Glück und Freude. Und wenn wir das verstanden haben, dann werden wir uns im Herrn freuen. Versteht ihr, beides ist wichtig. Die Sünde zu erkennen, das Gericht und dann die Gnade. Das ganze Wort. In Christus erkennen wir, dass Gott trotz unserer Sünde unsere Stärke ist. Wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und wenn wir das immer tiefer verstehen, dann werden wir eine immer tiefere, unerschütterliche Freude haben. Und diese Freude in Christus, im Evangelium, im Herrn, diese Freude gibt uns Kraft. Sie ist unsere Stärke. Nicht die Stadtmauer, der Tempel, die Wirtschaftsbeziehung der Stadt, nicht unsere Leistung, unser Reichtum, nichts in dieser Welt, sondern allein unser Herr ist unsere Kraftquelle. Ich habe mich gefragt, ich habe mit Benjamin zusammen diese Predigt vorbereitet, wir haben uns gefragt, ja, wie kann man denn Freude erklären oder beschreiben? Wie würdet ihr denn das machen? Wir sind dann so, ja, das ist irgendwie Zufriedenheit, Erfüllung, man ist fröhlich, Die Hoffnung ist gestillt, man fühlt sich gut, geborgen, gestärkt. Man ist begeistert an einer Sache oder an einer Person. Und man ist so begeistert, dass daraus einfach heraussprudelt. Man möchte diese Freude, diese Begeisterung anderen mitteilen. Wir empfinden Freude, wenn wir zum Beispiel einen unglaublich schönen Sonnenuntergang über dem Meer sehen dürfen. Ja? stellt euch das vor eurem inneren bildlichen Auge vor. Wir empfinden Freude, wenn wir eine ganz lange Wanderung oder Radtour hinter uns hatten, alle Vorräte aufgebraucht sind und wir dann, nachdem wir noch eine 10 Minuten, Viertelstunde anstehen mussten, endlich unser Eis in Händen halten mit frischen Früchten und Sahne obendrauf. Wir empfinden Freude, wenn wir von einem guten alten Freund besucht werden, mit dem wir so viel erlebt haben, mit dem wir unsere Erinnerungen wieder austauschen können. Und wenn wir diese Freuden erfahren, dann geben sie uns Kraft, oder? Wir werden aus dem Alltagstrott, aus dem Stress herausgerissen und wir können so auftanken. Wir bekommen Mut und neuen Anschub für die Aufgaben, die vor uns liegen. Freude ist irgendetwas, was uns wieder Kraft gibt. Aber die Freuden, die wir durch diese Dinge erfahren, die vergehen. Und damit auch die Kraft und die Ermutigung. So schön die Freuden waren. Überlegt mal in eurem Leben, ob es jetzt lang oder noch kurz ist, wie viele Freuden habt ihr erleben dürfen? Wo ihr wirklich vom tiefsten Herzen gefreut habt. Die ganz Alten vielleicht noch, dass sie gerettet wurden aus dem Krieg, dass sie nicht mehr hungern mussten. Oder dass man dann irgendwann seinen Schulabschluss machen konnte. Oder die Freude darüber, wenn man verliebt war das erste Mal. Oder wenn man dann sogar geheiratet hat. Welche Freuden hat man im Leben erlebt? Ja, was ist aus den Freuden geworden? Sie waren schön, wir erinnern uns gern daran. Aber sie sind vergangen. So ist es mit den Freuden in diesem Leben. Sie sind so schön. Manchmal haben wir Monate, jahrelang Vorfreude auf einen Moment und dann ist es wirklich ein wunderschöner Moment. Und dann ist der Moment vorbei. Und manchmal ist es so, dass nachher die Ernüchterung umso größer ist. Aber dann geht es ja wieder zurück in den Alltagstrott und in meinem Leben. Die Freude und Kraftquelle in Jesus vergeht nie. Und wir können nach Herzenslust daraus trinken. Und wir machen das, indem wir sein Wort aufnehmen. Diese Freude, die bleibt und die trägt. Und darum befiehlt uns Gott, dass wir uns freuen sollen. Denn er hat eine Botschaft an uns gerichtet, die Freude bewirkt. Er sagt nicht einfach nur freudig, aus nichts und wieder nichts. Er gibt uns eine Botschaft, die Freude bewirkt. Und deshalb befiehlt er uns, freut euch. Und wenn du diese Freude in Christus, im Herrn, nicht spüren kannst, dann liegt es daran, dass du die Botschaft nicht verstanden hast oder dass du sie nicht mehr vor Augen hast. Dass da andere Sachen, vermeintliche Freude oder kurze Freude sich dazwischen drängen. Ich möchte die Predigt abschließen mit 5 Anwendungen. Auf den Zetteln steht leider 4, das war mein Fehler. Es sind doch 5 Anwendungen geworden. Was können wir jetzt mit diesem Text anfangen? Die erste Anwendung verlangt nach dem kompletten Wort. Gesetz und Evangelium. Altes und Neues Testament. Das ganze Wort. So wie das Volk damals. Von den Feinden umgeben, selber von geringer Zahl, Nöte, Probleme, Sünden. Und sie taten das einzig Richtige. Sie verlangten nach dem Wort. Und wenn du deine Nöte und deine Sünde und deine Anfechtungen spürst, wenn du Entscheidungen vor dir hast, wenn du, egal was du in deinem Leben erlebst, dann komm und höre das Wort. Und sei dir sicher, Gott spricht in diesem Wort zu dir. Jesus spricht in diesem Wort in der Bibel tatsächlich zu dir. Und er will dir helfen. Also die erste Anwendung, verlangt nach dem Wort. Zweite Anwendung, trachtet danach, das Wort zu verstehen. Ja, nur hören bringt es nicht, ihr müsst es verstehen. Sucht euch Prediger, die euch das Wort klar verkünden und ermahnt sie und ermahnt mich und all die anderen, die hier predigen, wenn ich es nicht richtig tue. Lasst euch nicht mit leeren Floskeln abspeisen. Verlangt danach, das Wort wirklich zu verstehen. Ja, eine klare Auslegung zu bekommen, sodass ihr es verstehen könnt. Und sicherlich ist es so, dass man nicht jede Frage sofort beantworten kann. und dass man bei Problemen manchmal länger forschen muss und dass auch ich nicht jede Frage sofort beantworten kann, manche vielleicht auch nicht, aber habt in diesem Fall Geduld mit euch selbst, dass ihr es eben nicht gleich verstehen könnt, aber dranbleibt, habt mit mir, mit denen, die hier das Wort verkünden, Geduld, aber hört nicht auf, danach zu trachten, das Wort zu verstehen. Und wir kennen das doch, wir lesen ganz oft die Bibel, um sie gelesen zu haben. Abgehakt. Ob ich es jetzt verstanden habe oder nicht, ja, ich lese, um sie hat gelesen zu haben, macht man ja so. Ich gehe ganz oft zum Gottesdienst, um halt zum Gottesdienst zu gehen, macht man ja so. Ob ich jetzt was verstanden habe oder nicht, naja, mal klappt es nicht. Nun, gebt euch damit auf Dauer nicht zufrieden. Es ist manchmal so, dass man es einfach nur liest und nicht immer die tiefste Erkenntnis hat. Das ist manchmal so, dass man im Gottesdienst sitzt und nur Bahnhof verschwebt oder abgelenkt war. Aber gebt euch damit nicht zufrieden. Denn so werdet ihr nie geistliche Zufriedenheit finden. Keine Freude im Herrn, keine Stärke vom Herrn. Stellt eure Fragen, beharrt auf Antworten. Dritte Anwendung. Freut euch. Ja, Begeisterung, Zuversicht, Erfüllung, Freude in Gott bekommt man, wenn man das Wort Gottes versteht. Wenn man erkennt, wie er ist und was er für uns getan hat. Also ganz konkret, Freude kommt aus dem Evangelium, immer wieder neu, immer wieder mehr. Kann man sich jetzt aber trotzdem fragen, gut, warum dann immer diese Aufforderung zur Freude? Es würde doch dann ausreichen, die Leute aufzufordern, die Bibel zu lesen und zu verkündigt zu hören, wenn das dann daraus kommt. Nun, die Aufforderung zur Freude, die kommt, weil es hoffentlich uns genauso geht wie dem Volk damals, dass wir das Wort wohl verstehen, aber dass wir gerade deshalb traurig und niedergeschlagen werden, weil wir eben unsere Halsstarrigkeit, unsere Sündigkeit wieder vor Augen gestellt bekommen haben. Manchmal ist es vielleicht sogar so, dass wir die Hoffnung verlieren, dass es bei uns irgendwie mal besser wird. Aber Gott will nicht, dass wir die Hoffnung verlieren. Im Gegenteil, er will unsere Hoffnung stärken. Und wenn er uns erkennen lässt, was für Lumpen und Taugenichtse und Versager und Übeltäter wir sind, dann will er uns damit unseren Blick und unsere Hoffnung umso mehr auf Christus lenken. Auf den, der für unsere Sünden gestorben ist. Auf den, durch den wir im Glauben in Ewigkeit mit Gott verbunden sind. Auf den, der uns vom Gericht befreit. Auf den, der mit seinem Wort und Geist in uns wirkt, uns verändern will. Auf den, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gehören. Und wisst ihr was, wo die Veränderung bei uns beginnt? Die Veränderung in uns, die beginnt mit dem Verstehen des Wortes. Wenn ihr also das Wort verstehen durftet, und sei es, dass ihr nur wieder mehr erkannt habt, wie sündig ihr seid. Aber wenn ihr das Wort verstehen durftet, dann habt ihr Grund zur Freude. Freut euch nicht über eure Sünden, freut euch über die Erkenntnis eurer Sünden. Dann hat euch Gott euer Herz geöffnet. Das ist Grund zur Freude. Freut euch im Herrn, denn jedes Mal, wenn ihr ein Stück mehr von seinem Wort verstanden habt, dann habt ihr ein Stück mehr von ihm selbst in euch. Von der Kraft seines Wortes. Damit zur vierten Anwendung, vermehrt eure Freude. Ja, also das mit der Freude ist ein wichtiges Thema hier in dem Kapitel, deshalb zwei Anwendungen dazu. Vermehrt eure Freude. Weil Christus uns einfach einmal erlöst hat, sind und bleiben wir Gottes Kinder. Das größte Leid hat Christus für uns getragen und darum können wir uns auch im Leid freuen. Aber wir dürfen ja, wir sollen auch Dinge tun, die unsere Freude im Herrn verstärken. Gerade weil wir noch in dieser sündigen Welt und in all diesen Anfechtungen leben. Und wie machen wir das? Nun, dieser Bibeltext sagt es ganz deutlich, indem wir Gottes gute Gaben genießen. Und indem wir Gottes gute Gaben weitergeben. Zuerst sicherlich das Wort, was wir aufnehmen und weitergeben. Aber Vers 10, ich lese es gerne nochmal. Geht hin, esst Fettes, trinkt Süßes. Sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Und dann Vers 12, und das ganze Volk ging hin hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden, um ein großes Freudenfest zu machen. Wisst ihr, es ist wirklich schrecklich, wenn solche christlichen Feste wie Weihnachten und Ostern nur noch den Sinn haben, dass man isst und trinkt. Und es ist leider so. Das sind Konsumfeste geworden. Der Bäcker schafft es zu jeder Jahreszeit und zu jedem christlichen Fest irgendein Brot zu backen, was wir da kaufen sollen. Ja? Es geht nur noch ums Essen und ums Trinken. Das Pfingstbrot schmeckt wie das Adventsbrot, wie das Osterbrot. Ist völlig egal, aber es geht um Essen und Trinken und Konsum. Das ist leider so. Nein, der Grund unserer Feste und der Freude muss das Evangelium sein. Das ist klar. Der Grund, warum ich zum Gottesdienst gehe, ist nicht das Kirchenkaffee danach. Ich kann mich trotzdem darauf freuen, sondern es ist die Verkündigung des Wortes. Das muss der Grund sein. Aber Essen und Trinken führen uns Gottes Freundlichkeit vor Augen. Wir sind eben so, dass wir es so schmecken und spüren können. Das ist das Menschliche. So hat Gott uns gemacht. Sie lassen uns die Freundlichkeit Gottes schmecken. Deshalb feiern wir Abendmahl. Nicht nur so, dass ich hier vorne euch erkläre, was das Abendmahl ist und ihr alle abnickt. Sondern dass wir dann uns hier tatsächlich hinstellen und das Stück Brot essen und den Wein trinken, um zu schmecken, wie freundlich der Herr ist. Und diese Freundlichkeit sollen wir auch großzügig an die weitergeben, die nichts haben oder die außen vor sind. Gerade unsere christlichen Feste sollen dazu dienen, die Freude im Herrn, die Freude über das Evangelium weiterzugeben. Und bitte denkt daran, wenn ihr dann wieder diese Feste feiert, wenn ihr wieder Weihnachten und Ostern und so weiter feiert. Diese Feste sollen an ihn dafür da sein, dass wir diese Freude im Herrn weitergeben, die sie nicht haben. Und damit komme ich zur letzten Anwendung, die ist kürzer. Baut euch Laubhütten. Und damit meine ich, es ist nicht wörtlich, obwohl, wenn ihr das gerne machen wollt, macht es. Ja, manch anderer stellt sich vielleicht auch einen Bauwagen in den Garten. Es hat sowas von Unbeständigkeit, was uns da erinnert. Daran, dass wir hier keine bleibende Stadt haben. Darum geht es mir. Das meine ich damit. Das Beste kommt noch. Genießt die Gaben Gottes. Feiert Feste, wie sie fallen. Esst Fettes. Trinkt Süßes. Aber haltet euch an diesen Dingen nicht fest, sondern betrachtet das alles als einen Vorgeschmack der vollendeten Gemeinschaft mit Gott. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige Suche wieder. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Amen. Lasst uns zusammen das Lied singen.